Guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen. Ich
freue mich, dass ihr alle da seid und dass wir miteinander auf das Wort der Gnade hören dürfen. Und es ist mir bei der Einleitung vom Jörg so gegangen, ich habe gedacht, eigentlich bräuchte ich jetzt nichts mehr sagen. Denn er hat alles wunderschön in wenigen Worten zusammengefasst, was wir jetzt vielleicht ein wenig breiter behandeln wollen. Und gleichzeitig ist mir eingefallen, dass wenn ich jetzt den Anspruch erheben würde, wir könnten heute Morgen das ausloten, was Gnade bedeutet, dann wäre das so, wie es im Hohen Lied steht, von einem Mann, ja, wenn ein Mann seine ganze Habe für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Ja, also das ist mir jetzt spontan eingefallen und so müssen wir uns heute Morgen mit einem Bruchstück zufrieden geben von dem, was Gnade Gottes bedeutet. Auch in seinem Wort, in den Versen, die wir betrachten dürfen. Ich möchte noch Grüße von meinem Vater sagen und auch von Christa und Konrad Dieterle, die auch schon hier waren. Sie sind in ihren Gedanken und Gebeten mit uns.
Grüßt. Bitte mal.
Ja, danke schön. Ja, wir wollen heute Morgen die Verse 4 bis 9 einmal anfangen zu betrachten. Dort beginnt Paulus mit einem alles verändernden Gott aber. Das finden wir immer wieder in der Schrift, Gott aber. Wird irgendetwas gesagt und dann wird Gott in den Gegensatz dazu gesetzt oder er selber setzt sich in den Gegensatz. Gott aber, dann beschreibt er einen der wichtigsten Wesenszüge Gottes, den Gott schon unter dem ersten Bund immer wieder durch die Jahrhunderte hindurch geoffenbart hatte durch die Propheten. Gott ist reich an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe. Barmherzigkeit ist die Ausprägung oder der Ausfluss seiner Liebe, die Quelle, aus der Barmherzigkeit und Gnade herauskommen. Gott ist reich an beiden, sagt Paulus. Sie sind bei ihm, wie man sich's auch vorstellen kann, sie sind überfließend vorhanden. Ja, er ist ein Gefäß, das nicht nur voll ist, sondern ein Gefäß, das ständig überfließt. Er gibt ständig, unaufhörlich davon ab. In Vers 7 lesen wir daher von dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, die unser Gott und Vater den Gliedern am Leib des Christus in den kommenden Äonen erweisen wird in Christo Jesu. Das heißt, Gott muss sich ja quasi kommende Äonen Zeit nehmen, damit er überhaupt ja nur annäherungsweise das mitteilen kann, was in seinem Herzen ist. Das wirft uns eigentlich schon um, wenn wir uns das mal versuchen vorzustellen. Ja, das können wir gar nicht, weil unsere Denkgefäße dafür noch nicht groß genug sind. Und diese Liebe, genau diese überfließende Liebe, wirkte bereits, als wir noch in unseren Vergehungen tot waren. Da hat er uns schon zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Gott kann also aktiv an einem Menschen etwas tun, lange bevor der Betreffende etwas davon merkt. Das zuvor vollbrachte Werk Gottes an sich erfährt, ja, bevor er in diesem Kosmos real existiert. So etwas kann nur unser Gott. Freilich können Eltern, verzeiht mir das jämmerliche Beispiel, bereits, wenn sie sicher wissen, ja, dass ein Kind unterwegs ist, dann können sie für dieses Kind ein Sparkonto aufmachen, ja, und da Geld einzahlen. Und das Kind, das ja noch nicht einmal geboren ist, weiß nichts davon. Und irgendwann in seinem Leben eröffnen die Eltern dem Kind, dass da ja schon ewig was, ja, in Anführungszeichen, was für sie bereitet ist. Das ist aber ein jämmerliches Beispiel. Im Und es reicht nicht im Traum an den Vorgang heran, dass wir zusammen mit dem Christus lebendig gemacht worden sind, als wir noch in unseren Vergehungen tot waren. Ja, als wir überhaupt noch nicht existiert haben. Unser Gott hatte übrigens diese Eigenschaften, von denen wir eben reden, schon immer und hat sie auch wiederholt geoffenbart. Wir lesen bei Mose gerade im Zusammenhang mit der Sünde des goldenen Kalbes, was ja praktisch genau dem entspricht, was wir hier lesen. Da sagt Gott zu Mose, als er da noch oben bei ihm auf dem Berg war und Israel unten den Tanz ums goldene Kalb feierte. Und Jehova stieg in der Wolke hernieder und er stand daselbst bei ihm und rief den Namen Jehovas aus. Und Jehova ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jehova, Jehova, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Der Güte, er bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen. Das heißt, er erledigt das Thema Sünde nicht dadurch, dass er einen großen, dicken Teppich darüber kehrt, sondern dass er das Problem an der Ursache löst. Der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern am dritten und am vierten Glied. Das heißt, böse Dinge, ja, die in Familien drin sind, die dürfen bis zum dritten und zum vierten Glied sich auswirken und dann ebbt das Böse ab. Ja. Das ist etwas Wunderbares, dass wir das wissen. Ja, dass Gott es so eingerichtet hat, dass die Sünde sich nicht selber verewigen kann, sondern sie hat einen bestimmten Zeitraum, in dem sie ihre furchtbare Wirkung ausführen kann und dann ebbt sie ab. Groß an Güte, sagt Mose. Güte im Alten Testament hängt mit dem Begriff Gnade eng zusammen und wir können das fast gleichwertig so übersetzen. Überall, wo Güte steht, in den Psalmen ja zu hunderten Mal, können wir auch Gnade einsetzen. Wenn er nicht diese hier verkündigten Eigenschaften hätte, dann würde Gott etwa sein Volk nicht ertragen haben wegen ihrer Herzenshärtigkeit und genauso wenig uns. Genau diese Eigenschaften spricht Mose, auf diese Eigenschaften spricht Mose seinen Gott an, als er für sie eintritt, genau wegen dieser Sünde. Wir lesen dann gleich in den folgenden Versen, 2. Mose 34, 8 und 9. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen. Der Mose ist sich also der eigenen Gnadenbedürftigkeit durchaus bewusst. Und er sagt er, wenn du mich jetzt so angenommen hast, dann musst du doch auch dein Volk annehmen. Sagt er weiter: Herr, so ziehe doch der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein hartnäckiges Volk, und vergib unsere Ungerechtigkeit und unsere Sünde und nimm uns an zum Eigentum. Die Ungerechtigkeit ist die Ursache der Sünde. Ja? Und das, was dann folgt, das sind die Taten. So kannte Mose seinen Gott und wir dürfen auch jetzt schon da in Mose die Gesinnung des Christus erkennen, den er ja auch kannte. Denn das Angesicht Gottes schaute er, so lesen wir in 4. Mose 12. Er will aber auch nur weiterziehen mit dem Volk, wenn der Gott Israel selber mitzieht. Er sagt: Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf. Ja, und er kämpft so lange sozusagen mit seinem Gott, ähnlich wie Abraham, um die paar Gerechten, die eventuell noch in Sodom sind, ja, um zu erreichen, dass der Gott Israel selber mitgeht, weil er weiß, wenn Gott nur einen Engel mitschickt, das reicht nicht aus. Er muss selber mitgehen. Wunderbares Evangelium im Alten Testament. In Kapitel 2, Vers 5 im Epheserbrief, da heißt es, durch Gnade seid ihr errettet. Die Gnade ist eine freie Zuwendung unseres Gottes. Man kann allgemein sagen, was jemand durch Gnade weitergibt, darauf hat der Empfänger keinen Anspruch. Der Geber hat auch grundsätzlich keine Bringschuld. Also Gott muss nicht Gnade erweisen. Er macht es aus freien Stücken. Was er durch Gnade gibt, gebiert aus seinem freien inneren Entschluss, aus seiner überfließenden Liebe heraus. Gnadengaben können daher auch nicht durch irgendwelche Handlungen unsererseits verdient oder deren Empfang ausgelöst werden. Das ist ganz wichtig. Ja? Gnadengaben werden nach dem freien Willen von unserem Gott vergeben. Man kann natürlich sagen, Herr, ich wünschte mir, ich hätte diese Gnadengabe, aber dadurch können wir Gottes Arm nicht bewegen, dass er sie uns gibt. Das geht nicht, ja, weil sonst ist es keine Gnadengabe mehr. Ja. Und da dürfen wir in der Demut harren und flehen. Und der Herr wird das geben, was für uns gut ist. Der nächste Punkt oder der nächste Unterpunkt unter dem großen Thema, was die Gnade vermag, beziehungsweise Wirkungen der Gnade Gottes. Das hat auch unser Jörg schon in der Einleitung erwähnt. Gottes Gnade rettet und erzieht. Sie hat also grundsätzlich zwei Wirkungen. Gottes Gnade errettet den Empfänger. Das ist das Erste, was die Gnade macht. Sie versetzt ihn aus dem Machtbereich der Finsternis, wie wir gestern Abend gesehen haben, indem Gott Licht leuchten ließ in der Finsternis. Und er versetzt aus der Finsternis, aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Das geschah sogar nicht erst durch das Erlösungswerk seines Sohnes damals auf Golgatha, sondern lange vorher schon. Paulus fasst das in die wunderbaren Worte an Timotheus zusammen, die wir eben diese Woche auch schon mehrfach gehört haben, in 2. Timotheus 1, 9 bis 11. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern erstens nach seinem eigenen Vorsatz und zweitens der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Äonen gegeben und drittens jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht oder besser außer Wirksamkeit gesetzt hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Hier ist alles gesagt. Die Gnade in Christo ist uns vor den Zeiten der Äonen gegeben worden. Es gab nach diesem Wort offensichtlich schon immer eine Zeit Gottes. Und dann gab es innerhalb dieser Zeit Gottes, die wir uns nicht vorstellen können, da gab es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt Zeiten der Äonen. Das heißt, einen Zeitpunkt, ab dem Gott die Äonen laufen ließ, die er durch den Sohn gemacht hat, nach Hebräer 1, Vers 2. Es ist daher göttlich logisch, dass es ein Ende oder besser ein Ziel der Äonen geben muss, an welchem Gottes Werk, das er in den Bereich der Äonen hineingeplant hat, sein Vollmaß erreicht haben wird. Nämlich das All in dem Christus als Haupt emporzubringen, sodass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus dann allen Vater geworden sein wird und es darum keiner Herrschaft mehr bedarf und er endlich alles in allem oder alles in allen sein kann. Das ist das Ziel der Äonen. Und die Gnade, die ist jetzt schon uns so gegeben, vor dem Zeitpunkt, ab dem die Äonen gelaufen sind. Vor diesen durch Christus gemachten Äonen hat er uns seine Gnade in Christo bereits gegeben. Und geoffenbart wurde dieses Geheimnis mit dem Erscheinen unseres Retters Jesus Christus nach Vers 10 über das Evangelium, zu welchem Paulus als Apostel und Lehrer und Herold der Nationen bestellt worden ist. Durch sein Erscheinen setzte er auch den Tod außer Wirksamkeit und brachte Leben und Unvergänglichkeit ans Licht. Vorher war das also verborgen. Es war schon da, aber verborgen. Und erst durch sein Kommen wurde es ans Licht gebracht. Wir, die wir Finsternis waren, durften Licht werden, nach Epheser 5, Vers 8. Das ist eines der kürzesten Worte, die sozusagen unsere beiden Zustände beschreibt. Einst waret ihr Finsternis. Wir waren nicht noch ein bisschen finster, sondern Finsternis. Und jetzt dürfen wir Licht sein. Gewaltig, anbetungswürdig. Der Tod kann nur so lange in unseren fleischernen Gliedern wirken, bis auch unser Leib losgekauft sein wird, nach Römer 8, 23. Auf diesen Loskauf unseres Leibes warten wir. Solange der nicht geschehen ist, tragen wir diesen Leib, in dem noch die Sünde vorhanden ist, an uns. Und da müssen wir auch ein Ja dazu finden. Ja, das müssen wir akzeptieren. Das ist der Inhalt von dem, was unser Bruder Adolf Heller in dem Lied ausgedrückt hat. Er hat nicht gesagt, wir sind noch alte und neue Menschen gleichzeitig. Das wäre Unsinn. Der alte Mensch ist ausgezogen, der neue angezogen. Aber die neue Existenz beinhaltet, dass das Fleisch noch Tod der Sünde wegen ist, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen, Römer 8, Vers 10. Und das müssen wir für uns akzeptieren. Tun wir es nicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hängt sich auf oder geht ins Kloster. Und beides ist nicht der Weg Gottes, ja? Sondern ich muss es akzeptieren. Ja, weil das alles andere ist Religion. Ich muss es akzeptieren und erst dann, wenn ich es akzeptiert habe, dann kann ich anfangen, im Geist zu wachsen. Vorher geht es nicht. Wir lesen dazu nachher noch ein paar Verse. Die Gnade Gottes hat für uns aber auch noch einen weiteren, sehr wichtigen Aspekt, den hat auch unser Bruder Jörg schon angedeutet. Den Paulus seinem Mitarbeiter Titus nennen, dort lernen wir unter anderem, die Gnade ist sogar eine Person. Titus 2, 11 bis 13, dort lesen wir, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Erstens, Rettung bringend für alle Menschen. Zweitens, uns aber erzieht sie, damit wir die Gottlosigkeit und die kosmischen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottesverehrend leben in dem gegenwärtigen Äon, in dem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Christus ist die Gnade Gottes in Person. Er ist gekommen, Rettung bringend für alle Menschen. Uns aber, die wir jetzt schon von oben her geboren sind, aus Gott in Christo Jesu unsere Existenz haben, unser Sein haben, erzieht die Gnade. Erstens, dass wir die Gottlosigkeit und die kosmischen Lüste verleugnen, besonnen gerecht und Gottes verehrend leben in dem gegenwärtigen Äon. Und wir wissen ja, das haben wir gestern Abend wieder neu gehört, dass dieser gegenwärtige Äon von Paulus der böse Äon genannt wird, ja, aus dem uns auch Gott herausreißen wird, ja, dass er uns herausnehme aus dem bösen gegenwärtigen Äon, sagt Paulus dort in Galater 1, Vers 4. Das heißt, die Entrückung findet innerhalb dieses gegenwärtigen bösen Äons noch statt. Ein wichtiger Beweis, ja, Galater 1, Vers 4 als Nebenaspekt. Für die Herausgerufene Gottes ist also die Gnade das Erziehungsinstrument, um in ein unseren Gott verehrendes Leben in dem gegenwärtigen Äon hineinzuwachsen. Und ich möchte ganz besonders betonen, dass wir da hineinwachsen. Da tut es nicht irgendeinen Schlag. Oder wir finden nicht eine Liste mit 20 Punkten, nachdem wir die alle abgehakt haben, sind wir drinne. Ja? So geht es nicht, sondern wir wachsen da hinein. Und das Ganze geschieht unter dem Aspekt zum Preise seiner Herrlichkeit. Dreimal verwendet Paulus diesen Ausdruck in Epheser 1, 6, 12 und 14. Und das allein ist der Zweck unseres Hierseins in diesem Kosmos, auch eben in diesem noch unvollkommenen Zustand, in dem wir jetzt leben. Auch genau dieser Zustand schon ist dafür da, dass Gottes Gnade gepriesen wird. Ja? Auch in unserem noch fehlbar Sein, in unserem Fallen und Wiederaufstehen sind wir bereits zum Preise seiner Herrlichkeit da. Ist das nicht auch ein Trost? Ja, wenn ich mal wieder merke, jetzt habe ich meinen Gott betrübt, dann muss ich da nicht daran verrückt werden, sondern ich kann dann wieder aufstehen und weitergehen und sagen, Herr, du kommst trotzdem mit mir weiter, auch wenn ich jetzt versagt habe. Jetzt stehe ich auf und gehe weiter und muss nicht zurückschämen. Ja. Zum Wachsen ist aber strenge Ermahnung in Liebe notwendig, damit wir gesund werden im Glauben. Das sagt Paulus eben auch durch Titus, ja, sagt ihm, weise sie streng zurecht, die Kreter, damit sie gesund werden im Glauben. Ja. Wir brauchen das eben, weil wir eben noch beides sind. Ja. Wir haben noch die Sünde in unserem Fleisch und trotzdem leben wir gleichzeitig unserem Gott durch den Geist. Noch eine Nebenbemerkung in Vers 13, das dürfen wir nicht so lesen, als ob Jesus Christus unser Gott wäre, ja? Sondern weil da steht, dass wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Wir erwarten auf der einen Seite die Herrlichkeit unseres Gottes und auch die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Denn die Schrift nennt fünfmal Gott den Vater, Gott und den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Fünfmal, viermal durch Paulus und einmal durch Petrus. Das ist sehr wichtig, dass wir das festhalten. In 1. Korinther 8 erklärt uns Paulus, dass wir, die Herausgerufene Gottes, einen Gott haben, den Vater, aus welchem das All ist, und einen Herrn, Jesus, unser Haupt, durch welchen das All ist, und wir durch ihn. Der Sohn repräsentiert die Herrlichkeit des Vaters, da nur er in Vollkommenheit der Abdruck seines Wesens ist. Hebräer 1, 1 bis 3. Nicht nur ein Abbild in der Form eines Schattenrisses, so wie das Adam ein Abbild war. Denn von Adam lesen wir, er wurde im Bilde Elohims, das heißt Gottheiten, nämlich im Bilde des Vaters und des Sohnes geschaffen. Jesus war aber nicht Abbild seines Vaters in diesem Sinn, ja, sondern er war vollkommenes Wesensabbild seines Vaters immer gewesen. Die Schrift bezeigt durch Paulus in Römer 6, Vers 4, gleich wie Christus auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters. Also muss diese Herrlichkeit des Vaters wesenhaft in ihm gewesen sein. Ja, sonst wäre er niemals aus dem Tode wiedergekommen. Wir hatten dazu auch die Stelle schon in Apostelgeschichte 2, glaube 24 ist es genannt. Weiter nun in unserem Text. Was die Gemeinde zusammen mit Christus erhalten hat, das ist auch etwas, was eine Wirkung der Gnade unseres Gottes ist. In den Versen 4 bis 6 spricht Paulus von drei Wirkungen, die wir zusammen mit dem Christus seiner Auferstehung erfuhren. Und dort wird das griechische Wort Syn verwendet, ja, das den engsten, die engste Verbindung zwischen zwei Gegenständen, ja, oder zwei Wesenheiten und so weiter beschreibt. Vers 5, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Vers 6, zusammen mit ihm auferweckt. Vers 6 weiter, zusammen mit sitzen in den Überhimmeln in Christo Jesu. Lebendig machen ist der allgemeine Vorgang, der Leben aus Toten bedeutet. Das zeigt uns etwa 1. Korinther 15, 22, wo wir lesen, denn gleich wie in dem Christus alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Punkt. Gibt es keine Diskussion. Da steht so geschrieben. So erklärt es auch der Herr Jesus in seinem Disput mit den Juden, die ihn anklagen, weil er den Gelähmten vom Teich Bethesda am Sabbat geheilt hatte. Und der Gelähmte ist ja nichts anderes als ein Bild für sein Volk. Ja, 38 Jahre krank, 38 Jahre Wüstenwanderung nach dem goldenen Kalb. Das ist so eindeutig, dieses Bild. Und am Sabbat wird es geheilt. Ja, der Sabbat, der dem Volke Israel noch übrig ist, ja, der wird dazu dienen, dass auch das Volk zu seiner Heilung kommt. Gerettet wird es am Anfang, aber geheilt werden, das dauert eine Zeit. Ja. Das geht nicht auf einen Schlag. In Johannes 5, 21, 22 lesen wir, denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, ist auch eine ganz allgemein universale Aussage unseres Herrn. Also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und das ist wieder die Auswahl. Ja? Zuerst sagt er, der Gott und meint, der Vater macht die Toten, erweckt die Toten auf und macht sie lebendig. Jetzt aber ist er gekommen, um ganz bestimmte Leute in diese Lebendigmachung vorher hineinzunehmen. Das ist das Auswahlprinzip. Aber das hebt ja das allgemeine Prinzip nicht auf, sondern es bestätigt es. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben. Ja, das ist auch was ganz Gewaltiges. Können wir nicht dran stehen bleiben, sonst werden wir nicht fertig heute. Tote aufwecken und lebendig machen sind zwei Vorgänge, die nicht zwangsweise hintereinander ablaufen müssen, wie wir gleich sehen werden. Auferweckt bedeutet zunächst, dass ein eingetretener Todeszustand aufgehoben oder wieder rückgängig gemacht wird. So war es bei den Totenauferweckungen, die der Herr Jesus auf Erden vollbracht hat. Das war die Tochter des Jairus, der den Jüngling zu Nain, den Lazarus, und bei Paulus geschah das noch mit dem Eutychus in Apostelgeschichte 20. Und dasselbe gilt auch für die im Alten Testament berichteten Auferweckungen durch Elia, den Sohn der Witwe von Zarpath, und Elisa, den Sohn der Sunamitin, und auch diese Menschen, den man auf seine Gebeine geworfen hat, ja, und der beim Berühren der Gebeine Elisas lebendig wurde. Das heißt, diese Menschen sind auferweckt worden. Gott hat sie wieder in den alten Zustand zurückgebracht. Sie sind wieder gestorben. Also haben sie keine Auferstehung erlebt, sondern eben nur eine Auferweckung. Für uns, den Leib des Christus, bedeutet auferweckt die Aufhebung des geistlichen Todeszustands. Den allerdings für immer. Ja, das ist der erste Schritt, ja, dem dann die Auferstehung oder die Verwandlung für die noch Lebenden folgt. Wir leben zwar noch in der alten Leiblichkeit in diesem Kosmos, sind aber dem Geist nach bereits eine neue Schöpfung. Nach 2. Korinther 5, Vers 17. Dort lesen wir, ja, daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr also. Daher, wenn jemand in Christo eine neue Schöpfung ist, dann ist das Alte vergangen, Neues ist geworden. Es ist nicht alles neu geworden. Ja? Es ist aber Neues geworden und das Neue bleibt auch neu. Ja? Das degradiert nicht mehr. Und das, was noch nicht neu geworden ist, wird in einem nächsten, später folgenden Akt neu gemacht. Das erhärtet der Analogieschluss von Paulus in Römer 6, indem er dort sagt, so sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, nämlich dass der Herr Jesus in den Tod hineingegangen ist. Das war ja die Taufe, von der, die ihn mit Bangigkeit übermannt hatte nach Lukas 12. Ja. Auf das, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ja, die Neuheit des Lebens, die bedeutet für uns, dass wir dem Geist nach neu gezeugt sind, dass unsere Seele unter dem Einfluss des Geistes gesundet, ja. Den Leib tastet aber Gott nicht an, der ist von der Erneuerung noch ausgeschlossen. Und der wird auch nicht besser. Jeder, der ehrlich zu sich selber ist, wird es auch bekennen. Denn das wird erst mit der Auferstehung sein. Nehmen wir noch Römer 8, Vers 11 hinzu, dann ergibt sich daraus ein sehr klares Bild, was Paulus hier ausdrückt, auch in unserem Verszusammenhang, Epheser 2, Vers 6, 5 und 6. Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ja, da sehen wir jetzt den zweiten Akt, der noch aussteht. Und jetzt sind wir bei dem Begriff Auferstehung. Und das bedeutet, so wie eben gelesen, dass auch der Leib an der Lebendigmachung teilhat. So wie unser Herr und Haupt auferstanden ist. In diesem Sinn spricht Paulus dann in 1. Korinther 15 von der Auferstehung der Toten als allgemeines oder zentrales Prinzip Gottes, das er innerhalb der Äonen verankert hat. Ja, das ist ein Absolutprinzip. Einer der Brüder hat es diese Woche auch schon erwähnt, ich glaube es war der Daniel in seinem Dienst. 1. Korinther 15, Vers 13. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist also auch unsere Predigt leer. Es ist leeres, hohles Gerede. Aber auch euer Glaube ist leer oder vergeblich. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir in Bezug auf Gott gezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube leer, ihr seid noch in euren Sünden. Mit der Auferstehung ist im Ziel auch eine geistliche Leiblichkeit verbunden, wie Paulus später ab Vers 35 in diesem Kapitel ausführt. Wir wollen aus diesen kostbaren Versen auszugsweise lesen, nicht zuletzt deshalb, weil es für uns das zeitlich nächste Erwartungsgut im Glauben ist, nachdem Paulus verschiedene Vergleiche heranzieht, um den Auferstehungsleib zu charakterisieren, fasst er das zusammen und erklärt die von Gott bestimmte Reihenfolge der Leiblichkeiten. 1. Korinther 15 lese ich die Verse 42 bis 46. Also, sagt er, ist auch die Auferstehung der Toten. Wir achten jetzt, Paulus verwendet hier viermal die gleichen Wortpaare. Es wird gesät in Verwesung. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein seelischer Leib. Das ist unser jetziger Zustand. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt oder einen natürlichen, so gibt es auch einen geistigen. Was für ein gewaltiger Gedankenschluss steckt da dahinter. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Seelische, danach aber das Geistige. Das heißt, Gott hat ganz absichtlich die seelische Leiblichkeit der Geistigen vorgeordnet. Und er erklärte in den vorausgehenden Versen, dass auch unsere seelische Leiblichkeit eine Herrlichkeit besitzt. Und wehe uns, wenn wir diese Herrlichkeit verachten. Ja, das dürfen wir nicht tun. Ja, wir dürfen nicht die Herrlichkeit verwechseln mit dem, was kommt. Aber wir müssen diese natürliche Herrlichkeit genauso achten als von Gott vorgeordnet vor der Geistigen. Hier haben wir eine genaue Angabe zur Lebendigmachung unseres Gottes und Vaters. Die entschlafenen Glieder des Leibes Christus stehen bereits mit dem geistigen Leib auf, wie der Christus bei der Seinen auch. Und die bis dahin noch übrig gebliebenen Lebenden erfahren eine Verwandlung des Seelischen in den geistlichen Leib. Das Sterbliche wird verschlungen vom Leben, sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 4. Aber erst dann. Und wir können nicht durch alle möglichen Anstrengungen das vorwegnehmen wollen. Ja, es haben viele Leute in den vergangenen Jahrhunderten und auch in unseren Tagen bis zum Verrücktwerden versucht, ja, diesem Leiblichen zu entkommen. Das geht nicht. Ja. Erst durch Akzeptanz werden wir hier vorwärts kommen. In Epheser 2, Vers 6 steht jetzt noch, er hat uns mitsitzen lassen in den überhimmlischen Örtern in Christo Jesu. Der Begriff Über- oder Aufhimmel bezeichnet offenbar mehrere Bereiche, die über dem für uns direkt sichtbaren Teil der Himmel liegen. Satan herrscht im Lufthimmel. Es ist von dem Fürsten der Gewalt der Luft die Rede. Und es gibt Kosmokratoren und Geister der Bosheit, die ebenfalls in Überhimmeln herrschen, ja, die die Erde umgeben. Die Gemeinde ist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln. Ja, und daran merken wir, dass diese Begrifflichkeit nicht ein und denselben Bereich meinen kann. Es gibt also mehrere Überhimmel. Ja. Da sind kosmische Teile wohl darunter zu verstehen. Und es gibt auch einen Bereich, aus dem unsere Segnungen stammen. Die kommen nicht aus dem kosmischen Bereich, sondern aus dem Bereich, in den wir jetzt schon versetzt sein dürfen, nach Philipper 3. Ja?
Keine Segnungen für die Erde.
Ja, absolut
über
nicht.
Über Abraham.
Ja, genau. In Philipper 3, Vers 20 und 21 spricht der Paulus genau dieses Bürgertum, ja, in den Überhimmeln an. Und das kann nicht im kosmischen Bereich liegen, ja, sondern das ist dort, wo unser Haupt bereits jetzt zur Rechten Gottes des Vaters sitzt in seiner Herrlichkeit. Von dort her sind die Segnungen, von dort her erwarten wir ihn, dass er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, mit der Kraft, mit der er auch vermag, sich das All zu unterordnen. Das dürfen wir festhalten. Das Wissen um diese schon jetzt in die himmlischen, überhimmlischen Örter, um dieses Versetztsein und das Wissen darum, das ist uns auch eine große Hilfe in Anfechtungen. Wenn wir uns etwa von unserem Herrn allein gelassen fühlen, ja, wenn wir das fühlen, dann muss es noch lange nicht so sein. Dann dürfen wir uns selber ermahnen und sagen, wenn ich heute schon mit meinem Herrn in die Überhimmel versetzt bin, dann bin ich's auch jetzt, auch wenn ich meine Situation, in der ich gerade drin bin, als ausweglos empfinde. Wenn ich keine Türen mehr sehe, wenn Gott die erst hämmern muss. Ja? Denn Gott schafft ja Ausgänge aus den Versuchungen, die dafür angelegt sind, dass wir darin untergehen. Und dann muss Gott einen Ausweg schaffen, dass wir da durchkommen. Und das macht er auch. Ja? Denn er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Nun, in Vers 7 wollen wir weiterfahren. Schon zu Vers 5 hatten wir bemerkt, dass Gott reich an Gnade und Güte ist und dass er diese überströmen lässt oder verströmt an seine Schöpfung. Das tut er durch den Sohn, denn er ist es, durch den das All seinen Bestand hat. Kolosser 1,17 wird es so gelehrt. Gottes Geist erhält alles am Leben. Die Schrift erklärt durch Elihu in Hiob 34, 14 und 15, wenn er, also Gott, sein Herz nur auf sich selbst richtete, wenn er also kein Gott wäre, der überfließende Eigenschaften hat, wie wir gelernt haben, ja, überfließende Liebe, überfließende Barmherzigkeit, dann würde er was tun? Er würde seinen Geist an sich zurückziehen. Und was würde dann passieren? Wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zu seinem Staub zurückkehren. Wir sehen, dass Gott zwei Dinge gegeben hat, nämlich auf der einen Seite Geist und Odem, beides hat er gegeben. Dürfen wir nicht dran stehen bleiben jetzt. Paulus lehrt den Athenern in Apostelgeschichte 17, 24, 25, der Gott, der den Kosmos gemacht hat und alles, was darinnen ist, dieser, in dem er der Herr, der Himmel und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst Leben und Odem und alles gibt. Jedes Geschöpf in diesem Kosmos, auch die Geister, die leben schlicht aus dem, was Gott ihnen zufließen lässt. Auch Satan könnte nicht existieren, würde Gott nicht auch seine Existenz erhalten. Das müssen wir uns bewusst werden und damit rechnen, wenn wir in unserem Alltag entsprechend unter Druck geraten. Unser Gott hat nun speziell für den Leib des Christus kommende Zeitalter, also mindestens zwei, eingeplant, in denen er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen ihn gegen seinen Leib erweisen wird. Dazu können wir nichts sagen, weil uns die Worte und die Vorstellung für diese Dimensionen völlig fehlen. Ja. Niemand könnte auch auf einen solchen Gedanken von sich selbst auskommen, wenn uns der Vater es nicht allzu geoffenbart hätte. Wenn Glaube, Hoffnung oder auch, könnte man sagen, frohe Erwartung und Liebe nicht aufhören, dann wird unser Gott und Vater nie in Verlegenheit kommen, seinen Geschöpfen etwas göttlich Neues zu präsentieren. Langeweile wird es bei ihm nicht geben. Ja, wenn er schon seiner Gemeinde mindestens zwei Äonen braucht, ja, ja, er verzeiht, wenn ich jetzt das so ein bisschen eingegrenzt ausdrücke, ja, was muss er noch alles in seinem Herzen haben? Ja, wenn wir in der Offenbarung etwa lesen, in Offenbarung 21, wo von dem neuen Himmel und der neuen Erde die Rede ist, dass dort das Zelt Gottes unter den Menschen ist. Ja, das ist doch das, was unser Gott letztlich will, dass er unter den Menschen zeltet. Wir haben gelesen, er wohnt nicht in Tempeln und ein Tempel wird es nicht mehr geben auf der neuen Erde und in den neuen Himmeln, sondern Gott wird unter den Menschen zelten. Hat er nicht schon Mose gesagt, bevor er hat die Stiftshütte mit den Altären und alles beschreiben lassen? Ihr sollt euch einen Altar aus Erde machen. Ja, und ihr sollt nicht einen Altar von behauenen Steinen machen. Ja, und ihr sollt nicht auf Stufen zu meinem Altar emporsteigen. Ja, sagt Gott. Ja, was ist das für ein Ding? Da könnten wir ein paar Stunden drüber reden, was da alles drin steckt in diesen Ausdrücken. Denn was ist denn der Altar von Erde? Sind es nicht wir? Ja, sind wir nicht aus Erde? Hat er nicht in uns Wohnung genommen, in diesem Altar von Erde? Ja, das ist ungeheuerlich, wenn wir daran denken. Und wollen wir auch unserem Gott dafür unausgesetzt danken. Verse 8 und 9, da haben wir ja im 5. Vers schon einiges dazu gesagt, als wir von den zwei Wirkungen der Gnade Gottes sprachen: Rettung bringen für alle Menschen und Erziehung der Gemeinde, die sein Leib ist, zu einem Gott verehrenden Wandel im gegenwärtigen Äon. Nun fügt aber Paulus noch etwas Wichtiges hinzu. Unsere Errettung geschieht aus Glauben und dieser ist nicht aus uns, sondern Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Auch der rettende Glaube ist nicht aus uns, er ist Geschenk der Gnade Gottes. Wir hatten bereits festgestellt, eine Zuwendung der Gnade erfolgt vom Gäber aus freien Stücken und voraussetzungslos für den Empfänger. Dazu kann er nichts beitragen und er kann auch durch nichts, eben auch nicht durch Aktionen, Werke seinerseits eine Gnadenerweisung hervorrufen. Damit kann man sich auch nicht dessen rühmen, denn das haben vor allem die Israeliten aus der Beschneidung immer wieder getan, da sie sich auf die Auswahl Israels durch Gott und auf die Väter Abraham, Mose und das Gesetz vom Sinai berufen hatten. Die Gnade ist uns vor den Äonen gegeben worden und den Zeitpunkt, ab dem uns dieses bewusst wurde, hat auch unser Gott bestimmt. Der Paulus bekennt den Galatern von seiner eigenen Führung: Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn den Nationen verkündigte, da ging ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Gott hat also ganz klar den Zeitpunkt bestimmt, wann er Paulus gerufen hatte. Und genauso hat er es auch mit dir und mir getan. Paulus dachte nicht im Traum daran, sich etwa zu bekehren, denn er diente ja bereits seinem Gott mit Feuereifer. Ja, sagt er ja, ich habe meinem Gott gedient, nach der Väterweise, war untadelig im Gesetz. Und später bekennt er dem Timotheus, ich habe es unwissend im Unglauben getan. Der Unglaube, die Sünde schlechthin, machte ihn unwissend und blind. Ja, der Unglaube war's. Und wir haben gelernt, es kann uns auch passieren, dass wir ungläubig werden. Der Herr Jesus hat den Emmausjüngern nicht vorgeworfen, dass sie ungläubig gewesen wären, sondern was sagte er? Sie haben nicht allem geglaubt, was geschrieben steht. Und wenn man permanent nicht allem glauben will, was geschrieben steht, dann muss man damit rechnen, dass wir unwissend werden. Ja? Dass wir wieder um Milch brauchen, wie sich der Hebräerbriefschreiber ausdrückt, um wieder auf die Reihe zu kommen. Möge der Herr das verhindern. In Galater 2, Vers 20 möchte ich noch lesen zu diesem Zusammenhang. Noch ein paar wenige Minuten, dann hören wir auf, ja, zu betrachten. Galater 2, Vers 20. Auch ein Wort zu dem Thema, was die herausgerufene Gemeinde zusammen mit Christus bekommen hat. Ich bin zusammen mit Christo gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt kommt das Nächste, was genau gleichzeitig gilt. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Anfang von Vers 20 geht inhaltlich Epheser 2, 5 voraus. Zusammen mit Christo auferweckt lesen wir dort, und davor war die Tatsache, dass wir zusammen mit Christus gestorben sind. 2. Korinther 4, 16 hatten wir schon gelesen. Das, wo Paulus sagt, die Liebe des Christus drängt uns, indem wir urteilen, dass wenn einer gestorben ist, alle gestorben sind. Genauso sind wir zusammen mit ihm gestorben, gekreuzigt, und jetzt leben nicht mehr wir, sondern Christus lebt in uns. Jede Form der Religion erstirbt völlig an diesen klaren Worten. Gott, unserem Vater, sei dafür unausgesetzt Dank und Anbetung gebracht. Aber könnte jemand sagen, wir tragen doch noch das Fleisch an uns, in dem die Sünde wohnt, darum ist auch unser Leib noch toter Sünde wegen. Auch denken und handeln wir noch häufig genug fleischlich. Ja? Deshalb sagt der Paulus ja nicht, redet er nicht von seinem fleischlichen Leben, sondern von seinem Leben eben in dieser noch fehlbaren fleischernen Hülle, in dem die Sünde noch wohnt. Und jetzt könnte man die Frage stellen, kann ich nicht erst nach Erreichen eines gewissen Reifegrads so eine Aussage machen, wie der Paulus sie von sich hier macht, indem er sagt, was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat? Diese Frage könnte ich ja stellen. Aber wenn ich dazu erst einen gewissen Reifegrad erreichen müsste, um das sagen zu können, dann habe ich ja wieder eine Religion erfunden. Also kann ich dieses Bekenntnis nur in Summe sagen. Ich muss A sagen, nämlich, dass ich zusammen mit Christus gekreuzigt bin, dass ich nicht mehr selber lebe, sondern Christus in mir. Und gleichzeitig kann ich jetzt in diesem Fleischesleib eben nur dadurch leben, dass der Christus in mir lebt. Ja? Und dass ich durch den Glauben des Sohnes Gottes lebe. mein anderes Leben ist doch gar nicht möglich mehr im Geist. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, ist gleichwertig und gilt gleichzeitig mit der Aussage, was ich aber jetzt im Fleische lebe, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes. Davon unberührt ist mein geistlicher Zustand. Natürlich, der ist ja noch nicht im absoluten Sinne vollkommen, aber er ist dadurch vollkommen, dass Christus in mir lebt. Ja, und nur so ist garantiert, dass ich das Ziel erreiche. Wenn ich irgendwann anfange, selber leben zu wollen, selber erreichen zu wollen, dann wird es nichts. Ja, dann drehe ich mich in meinem eigenen Kreis. Ein neu gezeugter Mensch kann ja das im Moment, in dem er vom Geiste Gottes gezeugt wird, kann er bereits dieses Bekenntnis ablegen. Er muss nicht erst 5 Jahre sich bewähren, um das sagen zu können. Ja? Anders ist es natürlich mit dem Leben. Paulus kann sagen, zu den Galatern, ihr habt im Geiste angefangen und wollt jetzt im Fleisch vollenden. Ja? Also hatte am Anfang, ja, haben die Galater das so bekannt und dann haben sie angefangen, im Fleische weiterzumachen. Ja? Sie haben also das ursprüngliche Geschenk Gottes verlassen und dann kann es eben passieren, dass der Paulus schreiben muss, ich habe abermals Geburtswehen um euch, ja, bis Christus in euch gestaltet worden ist. Also waren sie innerlich noch nicht weit gekommen. Paulus musste ja gerade so argumentieren, diesen Galatern gegenüber, in Galater 2,20, dass ihnen die eigentliche Stellung in Christo wieder bewusst wird, dass sie merken, wovon sie weggegangen waren. Und er musste diesen Kontrast so ausdrücken. So ist Galater 2, Vers 20 auch eine große Ermunterung in allerlei Anfechtung, die unser Sein in Christo in Frage stellen will. Das kommt besonders dann vor, wenn wir bisweilen eine große Differenz zwischen dem feststellen, was wir aus dem Wort wissen, und es dann mit unserem aktuellen äußeren Sein vergleichen. Da wird immer ein Unterschied sein. Und daraus kann eine tiefe Depression entstehen. Paulus bekennt, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum als Herrn, uns selber aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten ist, dies ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Ja. Das irdene Gefäß ist unser Leib, in dem Christus wohnt, und er schämt sich nicht darin zu wohnen. Und dieses Gefäß enthält noch die Sünde, wie Paulus in Römer 8, Vers 10 schreibt. Darum bleibt dieses Gefäß fehlbar, unvollkommen und es wird nicht besser. Johannes hat dieser Tage auch schon den Herrn Jesus zitiert, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch und bleibt es auch. Ja? 2. Korinther 4, 5, Vers 4 bekennt Paulus nicht umsonst, dass wir in dieser Hütte noch beschwert seufzen. Und es hängt damit zusammen. Wodurch könnte dieses mehr entfacht werden, dieses Seufzen, als an dem nüchternen Empfinden von genau diesem Spannungsfeld, das wir eben haben beschreiben dürfen. Über den Ursprung unseres Glaubens schreibt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 11, 1 und folgende. Der Glaube aber ist eine feste Überzeugung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. denn in diesem haben die Alten Zeugnis erlangt. Also kann Glaube Jesu Christi nur durch Offenbarung Gottes vermittelt werden und geschenkt werden. Eben dadurch, dass unser Gott und Vater seinen Sohn in uns offenbart und Christus ab diesem Zeitpunkt in uns wohnt. Ganz egal, welchen Zustand ja, dieser Tempel jetzt bereits noch hat. Ja, völlig unabhängig davon. Es ist ihm nicht zu gering, in unserem fleischernen Leib zu wohnen, den Paulus den Tempel des Heiligen Geistes nennt oder sogar den Tempel Gottes. 1. Korinther 6, 16, 19 und 1. Korinther 3, Vers 16. Denn aus mir selber kann ich ja nicht überführt sein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, das muss mir gegeben werden. Das sind die Dinge, welche Erlösung in Christo betreffen, so wie die Pläne Gottes mit seiner Schöpfung Israel und der Gemeinde. Damit wollen wir die Betrachtung beenden für heute und dann morgen beim nächsten Mal zu unseren Werken, zu dem 10. Verse gehen. Ich möchte noch danken. Lieber Vater, hab Dank, dass wir mit dem Paulus bekennen dürfen, wenn wir deine Kinder sind, dass dein Sohn in uns lebt und dass er es ist, der in uns glaubt, der uns ans Ziel bringt. Natürlich tust du das unabhängig davon, wer wir sind und was wir sind. Und du möchtest, dass wir dieses Werk, dieses Vollendungswerk an uns geschehen lassen. Und dazu schenke du mir Gnade, dass ich im Gehorsam wachse und geschehen lasse, durch deinen Geist, durch dich selber in mir, was dir wohlgefällig ist. Und das schenke du uns allen, lieber Vater deiner ganzen Gemeinde, und richte unsere Herzen auf das Kommen deines Sohnes. Komme du bald, Herr Jesu. Amen.
Amen.